neben der Tatsache, dass wir da einen Bereich der Street Art erschließen, der bisher noch gar nicht so zugänglich war. Schließlich ist diese Graffiti-Kunst im Geheimen gemacht worden. Ja, das heißt, wir erlauben im Grunde hier den Blick hinter die Kulissen und haben gleichzeitig damit ein Thema im Programm, was wir für geeignet halten, auch unsere Leserschaft sozusagen zu erweitern. Es ist für uns ganz wichtig, auch junge Menschen zu Gunstbüchern heranzuführen.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Heute auch für uns eine Premiere. Ich habe die große Freude, mit Kerstin Ludolf, einer Verlegerin oder der Verlegerin zu sprechen, des Hirmer Verlages in München. Das ist der Verlag, einer der Verlage, die Kunstbücher herausbringen. Und auch für uns ist es neu, die Kunstszene einmal von Verlegerseite aus zu beleuchten. Ich begrüße Kerstin Ludolf. Wir haben uns vorher geeinigt, dass wir uns duzen dürfen, Kerstin. Ein großes Hallo.
Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf, Michael. Ich finde es ganz toll, dass du innerhalb deines Podcasts dem Kunstbuch heute mal Raum gibst. Denn natürlich sind wir der Kunst engst verbunden durch die lange Geschichte unseres Verlages, auch jahrzehntelang. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, du hast es schon angedeutet. Lass uns kurz mal darauf eingehen. Ihr habt eine ganz lange Tradition auch. Im Jahr 1948, das war auch ein besonderes Jahr. Prinz Charles wurde geboren, die D-Mark wurde eingeführt. Ich meine, die Erklärung der Menschenrechte wurde auch in der Generalversammlung veröffentlicht. Aber in München, soweit ich weiß, waren da zwei Herrschaften, Max und Enne Hirmer, die einen Verlag gegründet haben. Was war die Vision? Warum haben sie das gemacht?
Also interessanterweise wurde der Verlag tatsächlich als Gesellschaft für wissenschaftliches Lichtbild gegründet. Das heißt, wir sind hier schon bei einem ganz, ganz wesentlichen Aspekt, nämlich den Bildern, ja, visualisieren. Das liegt daran, dass unser Verlagsgründer Max Hirmer Botaniker, aber auch Archäologe und dann vor allem Fotograf war. Das heißt, er hat sehr unterschiedliche Komponenten zusammengebracht, die sich dann als ideal für einen Kunstbuchverlag geeignet haben, nämlich Fotografien von Kunst, von Archäologie, aber auch von Pflanzen. Er kommt aus der Botanik, das heißt, wir sind mittendrin in dieser Schiene. Wir zeigen das, was kulturell im Grunde uns am Herzen liegt und teilen unsere Leidenschaft, insbesondere tatsächlich am Anfang mit einem sehr starken Schwerpunkt auf der Archäologie.
Ja, jetzt hast du im März, glaube ich, den Verlag auch an der Spitze übernommen, nachdem du Jahrzehnte auch dort aktiv gearbeitet hast. Und ein Spruch war, Tradition ist die Weitergabe von Feuer. Welche Aufgabe hat man da jetzt als Verlagleiterin, diese Tradition weiterzubringen? Und wie will man das Feuer am Leben erhalten? Was ist die Vision?
Also das Feuer am Leben halten, das fällt uns wirklich leicht, denn wir haben mit Kunst zu tun. Ja, also wir inspirieren uns selber immer wieder in dem, was wir in der Kunst erleben und dürfen das in unserem Verlagsprogramm glücklicherweise zeitübergreifend tun. Da sind wir bei der Tradition. Ja, wir haben als Hirmer Verlag ein breites Verlagsprogramm von der Vor- und Frühgeschichte bis in die jeweils aktuelle Kunstgeschichte. Und da gibt es so unendlich viel zu entdecken. In Ausstellungen wird das republikweit und im ganzen deutschsprachigen Raum europaweit für uns, wir agieren international, auch im internationalen Raum in vielen Facetten vor Augen geführt. Und uns macht das einfach unheimlich viel Spaß, sich mit all diesen Facetten der Kunst befassen zu dürfen. Und da sind wir zurück beim Feuer und deiner Frage. dieses Feuer, unsere Leidenschaft, die wollen wir mit unseren Kunstbüchern einfach zu all den Menschen tragen, die nicht die Gelegenheit haben, vielleicht in der Ausstellung all das schon sehen zu können, weil die einfach am anderen Ende der Welt vielleicht stattfindet oder am anderen Ende der Republik, und natürlich auch die begeistern, die in der Ausstellung Feuer gefangen haben und deswegen zu Hause tiefer über die Bücher in die Materie einsteigen wollen. Das ist unser Ziel, ja, tief einzutauchen und zu schauen und sich einfach, ehrlich gesagt, auch nur zu berauschen am Bild. Denn wir stehen ja für höchste Bildqualität.
Genau, eure Bücher, wenn man sie kennt, diese Abbildungen darin, die sind sehr, sehr qualitativ, sehr, sehr hoch. Du hast es schon mehrfach erwähnt, international. Das finde ich auch sehr spannend beim HEMA Verlag. Das Stichwort ist HEMA Publisher. Ihr seid ein internationaler Verlag. Ihr seid mit der University of Chicago Press, glaube ich, auch vernetzt. Ihr seid in den USA, in London vernetzt. Wie kam es dazu, dass ihr euch so international gleich aufgestellt habt? Und wann begann das?
Also tatsächlich gehe ich da nochmal in unsere Wurzeln hinein. Der HEMA Verlag hat im Grunde seit den 50er Jahren schon international agiert. Das heißt, unsere großen Kunstbücher sind in Deutsch konzipiert worden mit den von der Hirmer-Familie gemachten Fotografien, geschrieben von Autoren, die für die jeweilige Thematik, ich sag mal griechische Vasen, Erika Simon beispielsweise, ist eine ganz berühmte Professorin für diese Thematik, sind auf Deutsch konzipiert und sind in Englisch, in Italienisch, in Französisch, mit Partnerverlagen in der ganzen Welt sozusagen auch erschienen und vertrieben worden. Das heißt, wir haben diese Tradition im HEMA Verlag, schon immer Bücher zu machen, die international funktionieren. Heute hat man diese Art des Lizenzgeschäft, nennt sich das, nicht mehr in dieser Form, sondern wir arbeiten mit den Museen vor Ort zusammen. Das heißt also, für uns ist es ganz wichtig, als HEMA Verlag unsere Bücher nicht nur im deutschsprachigen Raum präsent machen zu können. Wir fertigen oft mit den Museen, mit denen wir zusammenarbeiten, gemeinsam auch englische Übersetzungen an. Das heißt, wir bringen unsere Themen weltweit auf den Markt. Der deutsche Markt ist vergleichsweise klein. Wir wollen unser Feuer, so will ich es einfach auch sagen, in die ganze Welt tragen und umgekehrt auch die Themen, die uns in amerikanischen Museen begegnen, zurück hier in den deutschsprachigen Raum bringen und auch hier sichtbar werden lassen. Ich denke, das ist einfach Befruchtung, ja, international.
Sehr, sehr spannend, dass ihr von Deutschland aus auch so internationaler vernetzt seid und wahrscheinlich einen größeren Absatzmarkt sogar außerhalb von Deutschland habt. Ich habe eine Zahl gelesen, die fand ich unglaublich beim ersten Lesen. Da hatte ich zu eurem Verlag gelesen, ihr bringt im Jahr circa 100 Kunstbücher heraus. Stimmt diese Zahl? Und ich habe mal kurz grob überschlagen, das wäre ja jeden dritten Tag bringt ihr ein Kunstbuch heraus. Das ist ja unglaublich.
Ja, da kannst du dir jetzt vorstellen, was das für ein Fest ist, hier im Verlag arbeiten zu dürfen, weil ständig diese wunderbaren Bücher, die wir fertigstellen, hier eintreffen. Und das Ganze in der Tat roundabout 100 Mal im Jahr. Ja, also mal ist ein Programm ein bisschen stärker. Wir haben, glaube ich, die stärksten Programme im Bereich von 120, auch mal 130 gehabt. Mal sind es ein paar Titel weniger. Aber also diese dreistellige Zahl, die ist tatsächlich schon eine Hausnummer. Und es macht uns unglaubliche Freude, also wirklich diesen Facettenreichtum, der natürlich hinter der Zahl auch an Themen steht, präsent zu machen. Und ich kann wirklich sagen, das Buch kommt hier an, unser Vertrieb bringt es uns auf die Schreibtische und ist jedes Mal ein Eintauchen einfach in dieses, ich sag mal, in unsere Babys. Ja, also es sind ja wirklich unsere Babys, die da als Bücher erscheinen, und ein ungeheuer freudiger Moment.
Also kann man sich das so vorstellen? Kann man sich das so vorstellen, dass alle drei Tage bei euch gefeiert wird im Verlag, weil ein Baby wieder auf die Welt gekommen ist?
Also dieses auf die Welt bringen, gell? Ich finde, das ist ein ganz schönes Bild, was uns hier jetzt zufällig begegnet für das Produzieren von Büchern. Wir bringen viele Zutaten zusammen und also schönes Bild für die Produktion. Und der Moment des hier Erscheinens, das würde ich schon als Geburt bezeichnen. Und wir feiern natürlich nicht jedes Mal, indem wir ein Sektglas erheben. Das passiert zu besonderen Momenten. Aber ich denke, wir kommen oft unter Kollegen zusammen, gucken uns auch die Bücher an, schauen, was ist gut, was überrascht uns und teilen Freude.
Ja, kannst du uns einmal mitnehmen in den internationalen Museen auch? Mit welchen Museen habt ihr oder arbeitet ihr aktuell auch zusammen? Und so ein paar Beispiele. Wie läuft so eine Zusammenarbeit mit Museen ab?
Also ich gebe dir jetzt kurz mal, weil du speziell nach USA fragst, Beispiele. Da ist zum Beispiel das St. Louis Art Museum, mit dem wir sehr viele Bücher gemacht haben. Das Zimmerli-Museum, wir haben Museen in New York, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Zum Beispiel auch die großen Häuser MoMA oder Metropolitan. Da ist es wiederum so, dass wir anders als für die erstgenannten Museen nicht englische Ausgaben produzieren, sondern kooperieren bei deutschen Ausgaben. Das heißt also, kooperieren bei Ausstellungen, die potenziell zuerst in Amerika gezeigt werden und dann anschließend deutsche Ausstellungsstationen haben. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, so haben wir mit dem Metropolitan haben wir ein Buch über George Cross und mit der Staatsgalerie in Stuttgart gemacht. Mit dem Museum of Modern Art haben wir umgekehrt Sophie Teuber mit dem Kunstmuseum in Basel gemacht. Solche Kooperationen sind für uns wirklich wichtig. Ja, also es ist wirklich auch als Austausch, denke ich, hier zu verstehen.
Wie läuft da die praktische Arbeit vor Ort ab? Seid ihr da mit involviert, ganz tief in der Entstehung des Buches oder wie hat man sich das vorzustellen?
Wir sind bei den Publikationen, die wir für den amerikanischen Raum produzieren, sehr tief involviert. Wir haben eine Mitarbeiterin tatsächlich vor Ort in New York, die mit den Museen im direkten Kontakt von der Buchidee an über die Angebotserstellung ins Gespräch geht, sodass auf diese Weise auch die Bücher ihren Weg in den Hürmer Verlag finden. Und dann, wenn wir uns handelseinig sind, ja, dann wird das Buch übergeben ins Projektmanagement hier vor Ort in München. Von hier aus werden sozusagen die Fäden gesponnen in Richtung Textbearbeitung, in Richtung Gestaltung hin zur Lithoanstalt, ganz wichtig, unsere Druckereien, denn die Bücher, die wir heute machen, du hast vorhin den Qualitätsansatz schon angesprochen auch, ja, die sind zum Teil hochkomplex in der Ausstattung und da braucht es auf all den Ebenen, die ich gerade benannt habe, hochprofessionelle Teams. Das heißt, Bücher machen ist für mich wirklich Teamarbeit, weil wir eine ganze Traube von Menschen daran beteiligen, ein solches Buch fertigzustellen und das eben auch mit den Kompetenzen, die in diesen einzelnen Bereichen, die ich gerade genannt habe, angelegt sind. Ja, es braucht sie alle. Und dann anschließend, das vielleicht abschließend dazu, brauchst natürlich auch noch das Team, was die Bücher in die Welt trägt. Ja, also wir brauchen die Distributionssysteme, die es uns erlauben, ein Einzelbuch, ja, bis nach Australien oder auf den afrikanischen Kontinent zu transportieren. Und das ist einer der Gründe, warum ich gerne sage, Bücher sind Hightech. Ja, sie sind Hightech, weil wir in all diesen Abteilungen, die ich gerade benannt habe, höchste technische Ausstattungen brauchen. Der Grafiker, der die Bildbearbeitung macht, der den Druck besorgt, aber genauso all die, die an der Distribution weltweit beteiligt sind. Wir haben im letzten Jahr in der Auslieferung erleben dürfen, was es heißt, wenn so ein Hightech-Regalsystem nicht funktioniert, dass eben einfach das Einzelbuch durch so eine große Auslieferung steuert. Und da kann ich einfach nur sagen, das ist wirklich ein hochkomplexer Bereich, samt Vertriebssystem. Und wir sind wirklich stolz, dass auch unser Metier, ja, Bücher machen, wirklich Hightech ist.
Ja, das vermutet man gar nicht dahinter, diese Digitalisierung, die auch bei euch schon eine große Rolle spielt. Ich erinnere mich an ein Gruppenbild vor bayerischen Voralpenland-Kulisse und das Bild, darunter steht viele Damen, weil ich sehe viele Damen auf dem Bild, wenig Männer. Sind Damen oder Frauen die besseren Mitarbeiter in so einem Verlag?
Oh, das ist ja jetzt eine sehr herausfordernde Frage. Also de facto ist es so, dass sich das ein bisschen verschiebt, das Bild, wenn man nicht das Kernteam des Verlages betrachtet, sondern unsere Vertreterteams dazu sieht. Da haben wir dann Frauen wie Männer, vielleicht sogar internationalen höheren Männeranteil. Also sprich, wir haben wirklich beiderlei Geschlechts im Verlag. Das ist auch tatsächlich so, dass wir jetzt hier innerhalb des Hauses einen hohen Frauenanteil haben. Das stimmt, aber ich glaube, gesehen auf das Gesamte wahrscheinlich nicht. Ich denke, das sollten wir uns regelrecht mal anschauen, wie die Zahlenverhältnisse sich da wirklich verhalten.
Ja, wenn da irgendwann nochmal Platz frei wird, ich bin ja auch noch auf dem Markt, aber kommen wir zum nächsten.
Dann mal vorbei.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich möchte nochmal auf den Inhalte eurer Bücher eingehen. Ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und ich finde, ihr habt eine unheimliche Range, die aber auch in die Neuzeit, in die Gegenwart hineinreicht. Wenn ich lese, Carpaccio, 15. Jahrhundert bringt hier ein Buch raus, aber auch von Marina Abramović, der Performance-Künstlerin. Das ist ja eine unheimliche breite Palette, die ihr da abbildet.
Ja, genau. Also das ist genau der Ansatz, den Hirmer schon bei seiner Genese gewählt hat, ja, dass wir also im Grunde die Kunst in ihrer ganzen Breite zeigen. Und uns ist dabei wichtig, dass wir, egal mit welchem Thema und aus welcher Zeit wir uns gerade befassen, das aus dem Blickwinkel der Gegenwart tun. Ja, also Abramović genauso wie den Carpaccio so präsentieren, wie wir Menschen heute mit den Themen was anfangen können. Ja, also es hilft uns jetzt nicht, ein Thema alter Kunst oder Archäologie so zu präsentieren, dass wir nicht auch in der Gegenwart wirklich sehen, was sagt uns das denn heute? Ja, und wo liegen die besonderen visuellen Qualitäten des Themas? Das heißt, das ist im Grunde so ein bisschen der Ansatz, der auch dazu führt, dass wir uns öffnen, ich will mal sagen, Themen, die aktuelle Debatten bedienen. Zum Beispiel Hamburg Deichtorhallen, da gibt es eine Ausstellung, die Manual of Survival heißt. Da geht es um das Survival im 21. Jahrhundert. Ja, und wir wollen damit einfach aus künstlerischer Perspektive Denkanstöße auch für die Themen unserer Gegenwart. Wir leben in einer Zeit der Kriege, wir leben in einer Zeit des Klimawandels. Ja, also Themen rücken uns nahe, auch denen öffnen wir uns natürlich auf der Ebene des Kunstbuches.
Ja, das finde ich gerade bei euch sehr gelungen, muss ich sagen. Da habt ihr sehr viel Fingerspitzengefühl. Ich gehe nochmal auf Carpaccio zurück. Da habe ich eine Schlagzeile gesehen. Carpaccio, einzigartiger Storyteller des städtischen Lebens in Venedig. Da bringt ihr diese zwei Welten beieinander. Storytelling aus der heutigen Zeit mit Carpaccio aus dem 15. Jahrhundert. Das finde ich als super Beispiel, wie ihr diese Welten zusammenbringt.
Ja, das ist uns natürlich sehr wichtig. Wie kommunizieren wir über unsere Themen, sodass wir Menschen heute gut abgeholt kriegen, dass wir aber auch unsere Begrifflichkeit aus der Gegenwart auf unsere Themen übertragen. Ja, und dadurch eigentlich herauskitzeln, schaut mal hin, was haben wir hier eigentlich für spannende Geschichten auch wirklich zu erzählen? Ja, da sind andere Altmeisterkünstler, wo wir sagen würden, das sind eigentlich Wimmelbilder des 15. Jahrhunderts. Ja, und darum geht's. Guckt hin, was haben wir heute, was verbindet uns was ist eigentlich die Blickführung von unsererseits dahin, wo es wirklich spannend wird.
Ich möchte mal auf das Buch allgemein zurückkommen. Wir haben jetzt eine sehr digitale Zeit. Vieles läuft über digitale Medien, auch das Lesen teilweise. Ich bin noch althergebracht, also ich kann mich noch daran erfreuen, ein gutes Buch in der Hand zu haben. Auch jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, irgendwo auf dem Sofa zu liegen und dieses Buch zu öffnen und dann diese einzelnen Seiten haptisch auch aufzublättern. Warum wird das Buch auch in Zukunft immer noch eine wichtige Rolle für uns Menschen bleiben?
Oh, du hast mir gerade schon wirklich so schön das Thema rübergereicht, weil Bücher kostbar sind. Ja, du liegst da auf dem Sofa und du öffnest es im Grunde wie ein Geschenk. Ja, wir haben ein haptisches Objekt. Wir geben uns hier im Verlag wahnsinnig viel Mühe, das so schön zum Thema auszustatten, in der Bildqualität, in der Papierhaptik, mit dem Umschlag, wie wir irgendwie nur können. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wieso auch Bücher, auch Kunstbücher nach wie vor gefragt sind und wieso sich digitale Varianten, also Kunstbücher als E-Books, wirklich in minimalen Auflagen nur verkaufen. Weil dieses Erlebnis, ich kann mein Buch in die Hand nehmen, ich kann auch meinem Kunstwerk ganz nahe rücken und ich kann in dem Buch Details aus dem Werk erschließen, die kostbar sind und opulent und die mir einfach die ganze Schönheit vor Augen zaubern. Das sind genau die Elemente, die für das Büchermachen heute sehr, sehr wichtig sind. Und ich kann da, lass mich das kurz noch erwähnen, wir haben ja gerade für eines unserer Bücher einen sehr wichtigen Preis bekommen, den Preis der Stiftung Buchkunst für ein Buch mit einem alten Thema. Ja, da geht es um Räucherwerk und seine Bedeutung in verschiedenen Kulturen der Welt. Und dieses Buch haben wir wiederum eingepackt in ein Kohlepapier, darum gelegt eine Banderole, orange-rot, feuerrot, sodass man, wenn man zum Inhalt des Buches vordringen will, im Grunde das Buch Schicht um Schicht, erst die Banderole, dann das Kohlepapier, dann den Buchdeckel öffnet und nach sozusagen bis zum Kern des Buches vorstößt. Und das ist genau das, was du von deinem Sofa-Erlebnis im Grunde schilderst. Im Grunde ein Moment der Andacht, wo wir auch den Inhalt der Bücher wiederum auf besondere Weise zelebrieren. Also ich erlaube mir zu sagen, dass Kunstbücher Events sind, nämlich genau in diesen Momenten.
Genau, du hast es schon erwähnt. Ich möchte nochmal den Buchtitel erwähnen. Ich glaube, Holy Smoke ist der Buchtitel auch. Und das war Preis der Stiftung Buchkunst 2024. Und wie du sagst, ich finde das ganz wichtig, ein Buch in dieser Qualität, ein Kunstbuch, ist dann auch irgendwo ein Erlebnis, wenn ich es öffne. Wie du sagst, ich mache die Banderole auf, das ist ein Erlebnis. Und ich bin auch darüber hinausgegangen, ich sammle diese Bücher dann auch. Man wirft sie ja nicht weg oder sortiert sie aus. Das sind ja Schätze, wo man wieder nachblättert, sich nochmal erkundigt zu bestimmten Themen und immer wieder auch drin blättert in bestimmten Zeiten. Ich finde, das ist auch ein Gesamterlebnis. Kommen wir noch einmal zurück. Ihr habt ja eine große, breite Palette vom Surrealismus bis hin auch aktuell. Darüber sind wir auch zusammengekommen. Graffiti. Ihr habt ein Buch herausgebracht, Illegal, mit Dr. Blanger, den ich ja auch schon in meinem Podcast im Interview hatte. Wie kommt man dazu, über Graffiti auch so Spezialthema, sage ich mal, in der Kunst, so ein Buch herauszubringen?
Das ist uns ein Thema, was wirklich uns besonders am Herzen liegt. Und du bezeichnest es jetzt als Spezialthema, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Bücher über Street Art gehören heute sozusagen zu den besonders verkäuflichen Themen. Da ist ein ganz großes Interesse in der Gesellschaft und auch bei einem jungen Leserpublikum. Ja, und da sind wir sozusagen beim Schlüssel. Was interessiert uns bei diesem Illegal-Buch? Neben der Tatsache, dass wir da einen Bereich der Street Art erschließen, der bisher noch gar nicht so zugänglich war. Schließlich ist diese Graffiti-Kunst im Geheimen gemacht worden. Ja, das heißt, wir erlauben im Grunde hier den Blick hinter die Kulissen und haben gleichzeitig damit ein Thema im Programm, was wir für geeignet halten, auch unsere Leserschaft sozusagen zu erweitern. Es ist für uns ganz wichtig, auch junge Menschen zu Kunstbüchern heranzuführen. Ja, und ein Thema wie dieses, was so im jungen Fokus ist, ist für uns da nicht nur eine Geschichte dessen, was wir tun, sondern ein lebendig Aufzeigen, was war denn los, bevor Banksy, also unser Buch endet ja im Grunde mit Banksy, was war denn davor los und wo sind die Wurzeln? Ja, auf dass man das Ganze als Thema eben auch vollständig jetzt zugänglich hat und sich anschauen kann. Und das ist uns wichtig. Welche Themen machen uns das möglich, heute ganz in der Gegenwart auch neue Facetten zu zeigen, die junge Menschen interessieren, wie alle Altersgruppen, die wir mit unserem breiten Programm desgleichen erreichen.
Ja, da kommen wir später nochmal zu. Wir haben eine kleine Überraschung, die ihr euch ausgedacht habt, auch zu diesem Thema und in das Buch Illegal, Graffiti, Street Art. Ich durfte letztens, fällt mir geradezu ein, mit Lumit, das ist ein Godfather of Graffiti, international auch Street Art Künstler, ein Interview führen und der hat mich auch in diese Zeit zurückgeführt, Anfänge von Street Art in Deutschland und international sehr, sehr spannend. Ich möchte nochmal zurückkommen für unsere Hörer. Wenn Sie sich vorstellen, Kerstin Ludow ist Verlegerin, führt den Hirmer Verlag. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus als Verlegerin? Wann bist du heute Morgen aufgestanden? Wie sieht so ein normaler Arbeitsalltag aus? Wann gehst du ins Bett? Wie hast du einen 10-Stunden-Tag, einen 12-Stunden-Tag? Bist du international unterwegs? Wie sieht so ein Alltag aus?
Also ich kann dir verraten, dass 10 Stunden am Tag bei weitem nicht reichen. Das ist die Realität. Deswegen sage ich auch hier jetzt nichts über die Uhrzeiten. Aber es sind lange Tage, die davon getragen sind, dass das einfach ein Bereich ist, den ich mit unglaublich großer Leidenschaft verfolge. Ich sage manchmal, dass in meinen Adern Bücherblut fließt. Und ich bin damit auch schon aufgewachsen. Insofern ist es wirklich auch, für mich ist Verlegerin sein auch Lebensgestaltung, um es mal so sozusagen auf den Punkt zu bringen. Jetzt, wie sieht so ein Arbeitstag aus? Natürlich Verlagsarbeit. Ja, wir beschäftigen uns von den allerersten Gesprächen. Wir arbeiten ja viel mit Museen und Kunsthallen und Galerien und sonstigen Institutionen zusammen. Von den ersten Gesprächen über ein Buchkonzept, über die ganze Finanzierung, Budgetierung eines solchen Buches, dann der Weitergabe, wenn wir uns eben handelseinig geworden sind zur Realisierung eines Buches, ins Team, ins Projektmanagement. Wir bilden diese komplexen Teams auf. Wir geben es weiter auf die Tische der Grafiker. Das heißt, Text und Bild fließen im Rechner zu dem, was ich als Gesicht des Buches bezeichnen würde, zusammen. Gesicht ganz besonders, natürlich tolle Covergestaltungen, mit denen wir uns hier tagtäglich beschäftigen, genauso wie das Innenlayout des Buches. Dann kommen die Proofs aus der Lithoanstalt, das heißt die farbverbindlichen Ausdrucke der Bilder, so wie sie am Ende auch beim Drucker wirklich in Farbechtheit zum Original produziert werden sollen. Druckergespräche laufen hier. Der Vertrieb fragt für seinen Bedarf eine ISBN an und kommuniziert weiter, welche Bücher erscheinen werden, in die Vertriebsteams hinein, Social Media, Presse. Also wir sprechen über unsere Bücher. All diese Stränge laufen für die verschiedenen Projektstadien hier alltäglich in so einem Verlag parallel.
Ja, und alles vielfach wahrscheinlich über deinen Tisch. Zu den letzten 2, 3 Fragen würde mich mal interessieren, du hast Einblicke in die Kunstwelt, mir begegnet jetzt immer wieder, wir sind jetzt auch in einem Audioformat, immer wieder Audioformate in der Kunstwelt. Zum einen in Museen, wo ich immer QR-Codes habe, wo ich mir ja sowieso schon auditiv einige Sachen anhören kann, aber auch immer mehr in Ausstellungen, wo Künstler teilweise selbst eingesprochene Audios zu den Kunstwerken, ja, neben den Kunstwerken platzieren. Was meinst du, die Zukunft des Audios oder Audioformate in Bezug auf Kunst? Hast du da ein Gefühl, entwickelt sich da was?
Also ich würde es gerne beantworten in Bezug auf Kunstbuch. Ja, für die Kunst hast du es, glaube ich, gerade auch schon sehr schön zusammengefasst, was die Präsentationsform in den Museen letzten Endes angeht. Und für uns ist das ein Bereich, wo wir großes Entwicklungspotenzial sehen. Was macht ein Kunstbuch der Zukunft aus? Wir haben über einige Punkte schon gesprochen. Kostbarkeit, Ausstattung, Nachhaltigkeit würde ich da noch mit bezeichnen. Aber auch diese Einbindung neuer Medien ins Buch. Ja, also bei uns ist ein großer Band über Isaac Julien erschienen, wo es, das ist ein Künstler, der mit bewegtem Bild, also mit Filmen arbeitet. Und das Buch ist so angelegt, dass über Triggerbilder, und hier spreche ich nicht von QR-Codes, sondern wirklich ein Filmstill letzten Endes, es über eine App, die man aufs Handy lädt, möglich ist, direkt über das Buch sozusagen ins bewegte Bild hineinzutauchen. Und dieses Format, wir gehen in eine App, in ein bewegtes Bild, wir gehen über die App ins Audioformat. Das geht ja desgleichen. Ja, öffnet uns einfach eine neue Dimension, die wir für unsere Kunstbücher für sehr, sehr wichtig halten. Das ist also ein Bereich, in dem wir ausbauen wollen. Wenn wir eine Biografie machen, dann können wir aus dokumentarischen Filmen jetzt plötzlich etwas hinterlegen. Wenn wir einen Text abbilden, dann können wir aus diesem Bild hineinführen in ein Audiodokument, wo er einem vorgelesen wird. Ja, also ein Gedicht beispielsweise können wir in unseren Büchern im Grunde intonieren. oder wir führen durch einen englischen Landsitz, indem wir ein kleines Video von diesen Triggerbildern eben aus einschalten können. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, was uns auch mit diesem Medium-Kunstbuch in die Zukunft führt.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend, diese Verknüpfung. Ich habe über das Buch sogar gehört. Ich war mit dem Kunstsammler Wem Höhner zusammen, der auch sehr mit Isaac da in Verbindung stand, und der hat mir auch schon davon berichtet. Zu guter Letzt die letzten beiden Fragen. Du als Verlegerin an der Spitze dieses Hirmer Verlages, was ist deine Zukunftsvision? Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, wie man auch die digitale Welt mit einfließen lassen kann. Was ist deine persönliche Vision, wohin du diesen Verlag führen möchtest?
Mir ist es, ich habe viele Punkte davon jetzt eben im Grunde schon in unserem Gespräch erwähnt. Mir ist es sehr wichtig, dass ein traditionelles Haus wie der Hürmer Verlag sozusagen seinen Wurzeln einerseits treu ist und andererseits ein topmoderner, aktueller Verlag ist. Ja, also dass wir Bücher machen, so wie wir Zeitgenossen sie gut finden. Bücher dürfen Spaß machen. Ja, dürfen nicht mehr. Wir wollen Bücher machen, die Spaß machen und die deswegen ihr Publikum finden. Wir sprachen drüber. Bücher sind wirklich wertvoll. Auch diesen Aspekt. Wir haben hier im Grunde es mit einem Buch oder mit einem Element zu tun oder einer Sache, die wirklich Luxus, einen Luxusaspekt hat. Und den lösen wir ein, indem wir wirklich in allen Bereichen der Herstellung auf höchste Qualität und schönste Umsetzung achten. Es führt aber auch wieder dazu, was macht uns heute Freude? Ja, und dieser Aspekt, einen Verlag zu führen, der dazu beiträgt, dass wir unsere Passion für die Kunst fächerartig weiter in die Welt tragen. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und ich bin natürlich bekennende Bücherfrau. Und wir haben aber auch aus all den Erfahrungen, die wir sammeln, einfach die Signale, dass diese Wertschätzung für das Medium Buch sehr hoch ist. Und daran glaube ich, ja, dass wenn wir uns Gedanken machen, wie wir es richtig konzipieren und sinnvoll in die Welt tragen, dass das Buch damit ein ganz top aktuelles Medium, vorhin habe ich gesagt, Hightech, ein bleibendes Medium dabei aber auch ist.
Ja, ich persönlich glaube auch, dass Qualität sich immer auf dem Markt, ob es bei Kunstwerken ist, aber auch bei Büchern oder anderen Produkten. Qualität wird sich einfach durchsetzen. Wir kommen so langsam zum Ende des Kunstpodcasts. Wir sind ein Kunstpodcast. Wir haben jetzt mal die Kunstszene aus Sicht eines Kunstverlages auch beleuchtet. Abschließend stellen wir immer unseren Experten und Expertinnen eine Frage, die jeder individuell beantwortet, die vielleicht auch gar nicht beantwortet werden kann. Aber die Frage lautet, was ist gute Kunst?
Für mich ist gute Kunst die, die uns wirklich im Herzen berührt. Ich denke zeitübergreifend, deswegen sage ich auch nichts Genaues, sondern dieser Effekt, wir sind angesprochen, es geht uns an, der ist mir sehr wichtig. Und ich mag da eine kurze Geschichte erzählen von meinem Sohn, mit dem ich in diesem Sommer, obwohl er es eigentlich gar nicht wollte, in einem großen europäischen Museum war. Ja? Und dann habe ich ihn verloren im Museum, weil es sich zutrug, dass er sich in einem Ausstellungssaal mit Polaroid-Fotos, mit Textkomponenten festgeguckt hat. Er kam da nicht wieder weg. Da ging es um zeitgenössische Themen. Rechtsextremismus, Frauenrechte, Krieg. Ja, also ich kann wirklich die ganze Bandbreite dessen, was uns beschäftigt. Und er ist eingetaucht und hat die künstlerische Umsetzung gesehen, hat dort verweilt, war berührt, ging mit mir später in den Shop, hat den Katalog gesehen und mir gesagt, den möchte ich gerne haben, den möchte ich in meinem Zimmer haben. So, ich meine, das ist gute Kunst und das ist natürlich auch jetzt nochmal rückgeführt zum Kunstbuch, auch ein tolles Kompliment für dieses Kunstbuch und gleichzeitig die Perspektive, dass auch junge Menschen hier, mein Sohn 15-jährig, eben da berührt werden und ja, einfach die Themen mit sich tragen.
Ja, sehr schön. Ich musste an einer Stelle innerlich grinsen, weil ich mache gerade als Künstler eine Black Series und genau diese Polaroid-Fotos werden dabei auch eingebaut. Werde ich vielleicht deinem Sohn mal auch zeigen dann am Ende. Ich würde auch die Einladung mal einnehmen, wenn ich in München wieder ausstelle oder im Münchner Raum unterwegs bin, dass ich euch persönlich mal besuche im Hirmer Verlag, um mir das auch mal vor Ort anzuschauen. Danke mich für dieses tolle Interview, für diesen Einblick auch mal in einen Kunstverlag, der international von Deutschland aus aufgestellt ist und ganz hohe Qualität legt auf Kunst, Bücher auch, Kunstwerke darzustellen, Künstler darzustellen. Zum Ende hin haben wir noch so eine kleine Überraschung für unsere Hörer. Ihr habt vorab in dem Gespräch mir mitgeteilt, dass ihr 3 Exemplare von diesem Buch Graffiti Street Art von 1960, Kurator ist der Dr. Ulrich Blanger, mir oder zur Verfügung stellt für unsere Hörer und wir da so ein kleines Rätsel vielleicht draus machen, was über unseren Newsletter dann gelöst wird und ihr die kostenfrei dann 3 Exemplare verschicken wird. Darüber freue ich mich für unsere Hörer. Ich bedanke mich bei dir, freue mich, dass wir uns vielleicht mal persönlich wirklich kennenlernen vor Ort. Und die letzten Worte gehören dir und dem Verlag.
Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich freue mich sehr, teilhaben zu lassen, einfach an unserem Tun im Kunstbuchverlag. Ich wünsche den Lesern mit unseren Büchern viel Freude, mit den 3 Exemplaren natürlich besonders, aber auch mit allen anderen, die Ihnen wo auch immer begegnen. Schauen Sie rein und lassen Sie sich in den Zauber der Kunst sozusagen hineinverführen.
Ja, das sind schöne abschließende Worte. Ich bedanke mich an dieser Stelle an unsere Hörer, dass ihr uns wieder bis zum Schluss gefolgt seid. Und ja, sage einfach Tschüss und wir sehen uns oder beziehungsweise hören wir uns in einer der neuen Ausgaben von Lecker Kunst.
Sehr schön, danke.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.